Ja, du großer Gott, wir können ja unser ganzes Leben einfach nur immer wieder staunen und immer wieder neu dazulernen, wenn es um dich und wenn es um dein Wesen geht, Herr. Und dein Wort, es ist unerschöpflich. Und wir danken dir, Herr, dass wir uns nun darauf konzentrieren dürfen. Und du weißt, was ein jeder von uns vielleicht auf dem Herzen trägt oder Dinge, die belasten, die Bauchschmerzen bereiten, Herr, die Angst machen. Ach, Herr, gib du einfach einem jeden von uns jetzt tiefen Frieden. Gib uns jetzt den konzentrierten Blick auf dich, Herr, und lass uns tiefer sehen in dein Wort. Lass uns hineinwachsen, Herr. Öffne es uns durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Und es ist ja schon besonders, dass Paulus ja auch im Epheserbrief Gläubige anschreibt und die somit den Heiligen Geist haben, und dennoch bittet er darum, dass sie den Geist der Wahrheit haben, Herr. Ja, es braucht deinen Geist, der uns in die Wahrheit hineinführt, und das bitten wir dich. Und wir wollen diese Stunde zu deiner Ehre haben, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, ich las vor einer Weile eine Andacht von Gerrit Setzer, und ich lese euch diese auszugsweise vor. Und da sind zunächst einmal zwei Bibelverse aufgeführt. 1. Könige 19, die Verse 14 und 18. 1. Könige 19, die Verse 14 und 18. Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und dann spricht Gott in Vers 18: Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und nun schreibt eben Gerrit Setzer: Ein Redner hält ein weißes Papier nach oben, auf das er einen dicken schwarzen Punkt gemalt hat. Und er fragt das Publikum: Was könnt ihr sehen? Und was glaubt ihr, was hat das Publikum geantwortet? Natürlich einen schwarzen Punkt. Nach einer Weile fragt der Redner: Sieht denn niemand das weiße Papier? Wir sind oft fokussiert, schreibt er dann weiter, auf die dunklen Fehler anderer und nehmen das Gute nicht wahr, das Gott in ihnen bewirkt hat. Und genau das war auch das Problem Elias in dieser dunklen Zeit in Israel. Als Elia auf dem Berg Horeb vor dem Herrn stand, dachte er nur an das Versagen des Volkes Israel und klagte an. Doch Gott lenkte seinen Blick auf das, was seine Gnade hervorgerufen hatte, auf die 7000, die ihm treu geblieben waren. Ja, das Thema heute Morgen, es lautet ja, und da sind wir in dieser dunklen Zeit damals in Israel: Ahab vom Götzenkult zur globalen Täuschung. Und nun, bevor wir über Ahab sprechen, über den Götzenkult sprechen, da müssen wir zuerst einmal die andere Seite in einem ersten Punkt gemeinsam beleuchten. Und dass ihr so ein bisschen die Orientierung habt, wir haben 4 Punkte heute Morgen. Also in einem ersten Punkt soll es um die andere Seite gehen. Und wir benennen diesen ersten Punkt mit: Gott ist das Maß aller Dinge. Ja, bevor es um Götzen geht, müssen wir von Gott reden. Über das Haus Israel, da steht ja ein schreckliches Urteil Gottes geschrieben. Wir kennen das, die wir die Bibel lesen. Unter allen 19 Königen des Nordreiches Israel, da gab es keinen einzigen, von dem wir irgendwie lesen könnten, dass er tat, was dem Herrn gefällt. Über allen steht, dass sie böse waren in den Augen des Herrn. Und was ja uns beim Lesen der Bibel doch dann oftmals so als langweilige Wiederholung vielleicht erscheinen mag, es will uns doch eigentlich etwas deutlich machen. Es will uns etwas zeigen. Es gibt mehrere Erkenntnisse daraus, die wir da gewinnen könnten, wenn die Bibel das so betont. Ja, da geht es doch primär um die allgemeine Frage, wer unterordnet sich dem lebendigen Gott und all seinen Gedanken? Wer? Wer nimmt denn alles so, wie Gott es sich von Anbeginn gedacht hat, festgelegt hat in seinem Wort? Und diese Frage stellt sich Regenten, Königen, den von Gott eingesetzten Politikern, aber auch jedem einzelnen Menschen global. Und das ist nun weniger eine Frage der eigenen Sichtweise oder des eigenen Gefühls, als vielmehr ein sich dem annehmen. Der Römerbrief, der macht ja klar, wer die Wahrheit klein hält, wer sie wegdrängt, obwohl sie in einem jeden Menschen drinsteckt, wer die Wahrheit vertuscht, dessen Verstand verfinstert sich. Da heißt es, die sind von Gott dahingegeben, dessen Verstand verfinstert sich. Gott ist das Maß aller Dinge. Paulus, er drückt es ja in Römer 9 unmissverständlich aus in Vers 20, Römer 9, Vers 20. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Was Gott eigentlich will seit jeher ist, dass er als der Schöpfer anerkannt wird, der Allerhöchste anerkannt wird, als derjenige, der über allem steht, der im Himmel ist, der alles vermag, der keinerlei irgendwie Schranken hat und eben der alles meisterlich geschaffen hat. Durften wir gerade bezeugen mit der kleinen Lilian. Meisterlich geschaffen. Über die Schöpfung, da staunen ja auch nahezu alle Menschen. Aber eben, wer gibt Gott die Ehre dafür? Jemand schrieb, ich habe das hier am Israel-Tag oder an der Israel-Konferenz an der letzten, hat mir das jemand in die Hände gedrückt und leider weiß ich nicht mehr wer und ich weiß auch nicht mehr, wer das geschrieben hat oder so. Aber da hieß es in diesem Text, Gott wird an seinen Werken erkannt. Und der Schreiber nahm dann das Beispiel des Pfaus. In einem Film über Gottes Schöpfung wird der Pfau wie folgt beschrieben. Dieser Vogel ist ein lebendes und atmendes Kunstwerk. Wenn wir die Einzelheiten genauer anschauen, sehen wir eine handwerkliche Meisterleistung, Planung und feinste Ingenieurskunst. Denn wir sehen Merkmale, die so aussehen, als ob sie aus keinem anderen Grund bestehe, als dem prachtvoll, schön und atemberaubend zu sein. Während der Balz bilden die Federn des Pfaus einen großartigen Fächer, geometrisch haargenau gefertigt, mit vielen dekorativen Augenflecken, die gleichmäßige Abstände haben und geometrisch angeordnet sind. Es ist eine Schönheit, die weit über das hinausgeht, was das Lebewesen zum bloßen Überleben braucht oder um einen Partner zu finden. Charles Darwin hat dann einmal geschrieben, immer wenn er den Schwanz des Pfaus sehe, mache ihn dies körperlich krank, weil er etwas sähe, was weit jenseits dessen liege, was seine Theorie von natürlicher Auslese erklären könnte. Er sagte, Schönheit, um ihrer selbst willen geschaffen, wäre fatal für meine Theorie. Der Pfau übrigens in vielen antiken Kulturen früher ein Symbol für Schönheit, für Stolz, für Pracht. Und Darwins Theorie, sie beruht sich ja darauf, dass sich die Lebewesen stets den Gegebenheiten anpassen und um zu überleben. Und der am schlechtesten Angepasste stirbt aus. Und das nennt man ja da eben in Neudeutsch so oft Survival of the Fittest. Nun heißt es aber ganz anders im Psalm 146, Vers 6. Den können wir mal aufschlagen. Psalm 146, Vers 6. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Die Bibel sagt, er, der lebendige Gott, hat alles gemacht. David erkennt sogar an in Psalm 139 und er dankt Gott dafür, danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Zu seiner Ehre, zu seinem Lob hat Gott den Pfau in wunderbarer Art und Weise geschaffen und jeden einzelnen von uns, jeder Mensch zu seinem Lob und zu seiner Ehre geschaffen. Also wenn wir noch Unzufriedenheiten mit uns selber haben, rufen wir uns das in Erinnerung. Jeder von uns ist ein wunderbares Geschöpf in Gottes Augen. Absolut perfekt. Zu seinem Lob. Und wir sehen, der Macher von allem ist der lebendige Gott. Er hat zu seiner eigenen Ehre den Menschen wunderbar geschaffen. Und nun haben wir in diesem Psalm gelesen, er bewahrt Treue auf ewig. Und da fragen wir uns nun ja, was hat das jetzt mit der Schöpfung zu tun? Wusstest du, dass der Pfau in der Bibel vorkommt? Nämlich innerhalb der Beschreibungen des Reichtums von Salomo in 1. Könige 10, 22. Und schon weit vorher lesen wir in der Bibel von Stolzen, von schönen Vögeln geschrieben. Und ich denke, wir können den Pfau da sehr wohl mit einrechnen und darin erkennen. Nun, wenn uns 1. Könige 10 zeigt, es gab damals Pfauen. Ja, was bedeutet das nun für uns? Es gab sie damals und heute gibt sie es immer noch. Und was sehen wir somit? Wir sehen darin die Treue Gottes. Denn eben nicht das Anpassen an die Gegebenheiten sorgt fürs Überleben, sondern es ist die Treue Gottes, die wir darin erkennen, wie er am Leben erhält, wie er versorgt als der treue Gott. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, haben wir auch schon mal gemacht, die ganze atmende Schöpfung nährt sich von einem verfluchten Erdboden seit dem Sündenfall. Allein das ist ein Wunder, dass wir heute überhaupt leben. Wir nähren uns aus Händen von Sünde. Wir erkennen in allem die Treue Gottes, wie er versorgt, wie er uns alles darreicht. Wir erkennen seine Treue in der Schöpfung und sie wird am Menschen auch allgemein sichtbar. Und wenn du dich nun fragst, was hat das mit dem Götzenkult zu tun? Wir kommen darauf zurück. Stichwort Baal. Und das hat miteinander zu tun und das zeigt dann die ganze Tragik, die da dahinter steckt. Und wir haben noch einen Aspekt, den wir uns anschauen wollen, in Bezug seiner Treue und dem Durchtragen des Geschöpfs. Und mich hat das so richtig gepackt. Stellen wir uns das einmal vor, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Hier heißt es, Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele. Und im Hebräischen steht für dieses Wort Seele, steht Nefesh. Nefesh. Und die deutsche Sprache, da gibt es kein Wort, mit welchem man genau dieses Wort so wiedergeben kann, im direktesten Sinn oder im tiefsten Sinn. Es geht so in Richtung Vitalität, sprudelnde Lebensenergie oder eben Nefesh ist das, was das Lebewesen zum Lebewesen macht. 3. Mose 17,11 sagt, da steht auch Nefesh, ihr Sitz ist im Blut, das Leben des Fleisches ist im Blut. Und nun gehört zu dieser Definition unzertrennlich verbunden, also diese Grundbedeutung, die wir jetzt uns anschauen, die schwingt immer mit bei diesem Wort Nefesh. Es bezeichnet die menschliche Kehle. Luft- und Speiseröhre werden dabei nicht unterschieden. Dieses Wort steht somit in Verbindung mit nach Luft schnappen, mit Reden, mit Jubeln oder auch mit als begieriger, Nahrung verschlingender Rache. Und was fällt uns nun auf? Gott hat, getrieben von seiner gewaltigen Liebe, den Menschen, die Tiere, auch bei den Tieren steht übrigens Nefesh, als Lebewesen mit Bedürfnissen geschaffen. Mit Bedürfnissen geschaffen. Das sind ja Organe, Speiseröhre, Luftröhre, die dienen dazu, dass wir unsere Bedürfnisse stillen können. Gott hat den Menschen so eingerichtet, mit Bedürfnissen und auch das gegeben, was es braucht, damit wir diese Bedürfnisse auch stillen können. Also können wir sagen, Gott hat sich bedürftige Wesen geschaffen, um getrieben von seiner Liebe der zu sein, der diese Bedürfnisse wiederum selber stillt. Stellen wir uns das einmal vor. Und das ist absolut herrlich auch für Ihren, Deinen und meinen Alltag. Warum? Wir haben Bedürfnisse. Das heißt, bei allen Bedürfnisstillungen dürfen wir den lebendigen Gott vor Augen haben, von dem wir alles bekommen. Wir dürfen alles aus seinen Händen nehmen. Die eigene Wohnung, das Haus, Essen, Trinken, die kleinsten Dinge. Wir entdecken den lebendigen Gott in den kleinsten Dingen unseres Alltags. Und da will ich uns fragen, ja, siehst du und sehe ich Gott noch? Und ich glaube, wenn wir das bewusster im Alltag bedenken, haben wir plötzlich ganz viel Grund, unserem Gott zu danken. Ich glaube, wir kämen sogar aus dem Danken nicht mehr heraus. Also wir haben gesehen, Gott ist das Maß aller Dinge, er hat alles geschaffen, er ist der Treue, der alles versorgt und am Leben erhält. Die Menschen dürfen alles dankbar aus seinen Händen annehmen. Und nun wechseln wir die Seite und wir kommen zum Götzenkult. Diesem einzigen und wahren lebendigen Gott ist der Götzendienst, dieser Götzenkult gegenübergestellt. Veranschaulicht finden wir ja das bildlich auf dem Karmel, 1. Könige 18, wo Elia da gegenüberstand, der Baals- und Aschera-Priester. Und das führt uns nun zum zweiten Punkt. Und den benennen wir mit von Jerobea. Punkt, Punkt, Punkt. Von Jerobea. Nun, nach Salomo, da wurde das Reich Israel ja geteilt, weil Salomos Herzen hat sich geteilt. So hat sich Israel geteilt in das Nord- und Südreich. Wenn wir die Bibel lesen, da begegnen wir oftmals, wenn die Bibel vom Nordreich schreibt, den Begriff Israel, manchmal auch Ephraim. Und wenn wir vom Südreich lesen, lesen wir von Juda. Und da in diesem Südreich, da kam ja zunächst einmal der Rehabeam an die Macht, das war der grausame Herrscher mit den Skorpionen. Und im Nordreich wurde Jerobeam König, 1. Könige 12, Vers 20. Und Jerobeam, er unterordnete sich dem lebendigen Gott nicht. Und somit war sein Verstand verfinstert. Was hat er getan? Wir lesen 1. Könige 12, 28 bis 30 und Vers 32. Darum hielt der König Rat, also Jerobeam, und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf, und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde. Und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an. Am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. Ebenso machte er es in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten, die er eingesetzt hatte. Also Jerobeam hat in Israel diesen Götzendienst eingeführt. Wir haben sogar gelesen, er hat ein falsches Fest angeordnet, opferte auf einem Altar. Das nimmt uns natürlich auch mit, zum Beispiel in die Zeit von Antiochus Epiphanes, Daniel 11, und dann auch weiter bis in die Zukunft, Daniel 9, 24 bis 27, der Mensch der Sünde, der Festzeiten und diese Dinge eben ändern wird. Wir haben gesehen, der Jerobeam hat diese zwei goldenen Kälber aufgerichtet. Interessant, damals bei Mose war es eins, jetzt sind es zwei. Vielleicht auch sinnbildlich für das zunehmende Offenbarwerden der Gesetzlosigkeit, die damals schon am Wirken war, heute am Wirken ist und beim Menschen der Sünde in der Zukunft dann überhand nehmen wird und offenbar werden wird. Nun, uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja, warum hat Jerobeam das gemacht? Und da gäbe es natürlich jetzt verschiedene Gründe, die wir anfügen könnten. Wenn wir das lesen, augenscheinlich ging es ihm um sich selbst. Er wollte König sein. Er wollte keinesfalls sein Königtum verlieren. Er wollte Menschen an sich binden. Und da war der Rehabeam im Südreich. Das war eine Konkurrenz. Der wollte bloß nicht, dass die da überlaufen oder so. Und da sehen wir, Religion ist ein bewährtes Mittel, um Menschen an sich zu binden, was ja auch den Sprung zur Offenbarung 13 sehr interessant macht in der Zukunft, wenn da dann dieses Tier angebetet werden soll. Es geht mir, geht uns nun aber zunächst noch um etwas anderes. Und ich finde das höchst interessant. Wir sehen einen weiteren Grund, warum es zum Götzendienst in Israel kam. Jerobeam wollte nämlich etwas ganz Bestimmtes nicht. Und das sehen wir in Vers 26, 1. Könige 12. Vers 26. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen: Das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Ist das nicht eine interessante Formulierung? Das wollte er unter keinen Umständen. Das Königreich darf bloß nicht in die Hände oder dem Haus Davids zufallen. Und dann kam es im Fortverlauf, wie gelesen, zu diesem goldenen Kälber. Hier werden wir einmal mehr Zeugen vom Kampf des Teufels, vom Kampf der finsteren Mächte, einmal mehr das wahre Israel im Keim zu ersticken. Das messianische Reich, dieses davidische Königreich, es darf sich nicht erfüllen. Ganz zu Ende gedacht bedeutet es immer, Jesus hat keinen Platz, wie schon damals. Kein Platz in den Herbergen, die seinen Namen ihn nicht an. Nun könnten wir uns so angewandt schön natürlich fragen, wie ist das bei dir und mir im Leben? Welche Gründe hast du, welche Gründe habe ich, damit Jesus das Steuer deines Lebensschiffs verwehrt bleibt? Egoistische Ziele vielleicht? So angewandt bildlich, willst du, will ich das Königtum selber behalten? Interessant ist ja auch, Herodes hatte Angst um seine Herrschaft, worauf er diese Jungen vernichten ließ. Wir sehen, entweder der Mensch ist Kind Gottes oder eben Werkzeug des Satans. Leuchtet immer wieder auf und wie die finsteren Mächte Einfluss haben, das dürfen wir auch bei solchen Texten nicht vergessen. Wie der Teufel den Egoismus der Menschen gebraucht, um seine Zwecke voranzubringen. Und Israel steht ihm natürlich im Weg. Jerobeam wollte keine Wiederherstellung, wie sie zum Beispiel bei Hesekiel uns verheißen ist, in Kapitel 37, 22. Da heißt es, und ich werde sie im Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden. Reichsteilung. Noch in zwei Reiche eben zerteilt werden. Und da erkennen wir doch diese Entscheidung, die Kälber aufzustellen. Das war eine politische Maßnahme, um das Nordreich von der religiösen Verbindung mit dem Südreich abzuhalten. Satan will nicht, dass sich Gottes Pläne erfüllen. Ja, warum ist Satan so gegen Israel? Weil Christus dort aktiv und sichtbar für alle Menschen beginnt, sich alles zu unterordnen. Heute ist Christus verborgen. An wem wird Christus heute gesehen? An Ihnen, dir und mir. Wir sind die Repräsentanten als Leib Christi von Jesus selbst. Aber so ist Jesus unsichtbar. Aber dort in Israel, wenn er zurückkommt, wird das für alle Menschen sichtbar sein. Er beginnt sich alles zu unterordnen, zu regieren. Das will der Teufel eben auf keinen Fall. Und der Blick nach Israel, der zeigt uns natürlich diese Widerstände, schon angefangen damals in Ägypten bis heute. Stellen wir uns doch das einmal vor. Israel hat noch nie Eroberungsgelüste gehabt. Noch nie. Kein Reich oder keine Nation muss sich vor Israel fürchten. Aber dennoch dieser Hass. Durch alle Epochen hindurch in Länder. Und nicht nur politisch, sondern auch in Gremien, Kirchen, Kunst, Sport, Vereinen, überall. Ja, und ein wesentliches Ziel von Jerobeam war es, es soll nicht zur Regentschaft des Sohnes Davids kommen. Das ist der oder einer der wichtigen Ursprünge des Götzendienstes in Israel. Und dann eben die Gesetzlosigkeit, die wirkt, durch die Zeiten hindurch, wir haben gesagt, von Jerobeam, diese Sünde, die er getan hat, zieht sich durch alle Königshäuser, 1. Könige 14, 16. Meine lieben Götzen sollen den Gott, der das Maß aller Dinge ist, seine Treue vertuschen und unkenntlich machen. Die Wahrheit soll verdrängt werden. Auch hier vielleicht für uns als Frage, was vertuscht in unserem Leben den Blick auf den lebendigen Gott? Lasse ich Gewisses im Leben zu, obwohl wir eigentlich genau wissen, es trübt meinen Blick auf den Herrn, auf Jesus, auf das Wort Gottes. Wir lassen Dinge zu im Wissen, das dämpft den Heiligen Geist in mir. Paulus sagt, es ist uns alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Bedenken wir doch das in unserem Alltag immer wieder neu. Nun abschließend zum zweiten Punkt. Ja, wie starb Jerobeam letzten Endes? Das finden wir im Buch Könige nicht. Da müssen wir ins Buch Chroniker wechseln. 2. Chroniker 13, 20. So dass Jerobeam forthin nicht mehr zu Kräften kam, solange Abia lebte. Und der Herr schlug ihn, dass er starb. Der Herr selbst hat ihn geschlagen. Auch das wieder. In der Zukunft bei Menschen der Sünde. Wie wird es dort sein? Da wird Jesus bei seiner Wiederkunft, ohne diesen Menschen der Sünde zu berühren, ihn beseitigen durch den Hauch seines Mundes. Der Herr selbst. Und auch das haben wir schon mal beleuchtet. Wie unser Herr das Böse zulässt, wie er es gebraucht. Aber Gott setzt stets Grenzen. Das kann nie willkürlich überhand nehmen. Da werden wir einmal mehr Zeuge davon, wie Gott alles lenkt. Und wir sahen nun einen wichtigen Grund in diesem Punkt, warum es zum Götzendienst kam. Das wahre Israel, das Königreich Christi, muss verhindert werden. Durch dieses Volk will sich doch Gott gerade als der Versorger der Menschheit zeigen, den ganzen Segen zur Schau stellen. Er will sich als der Treue kenntlich machen. Das muss vertuscht werden. Und das zieht sich durch bis zum Schluss. Das wahre Israel hat keinen Platz. Buch Offenbarung. Das jüdische Volk wird verfolgt werden, der gläubige Teil. Der Treue darf nicht erkennbar werden. Ja, wir haben gesagt, zweitens von Jerobeam, und da kommen wir zu drittens, über Ahab. Von Ahab lesen wir in 1. Könige 16 bis 22 und in 2. Könige 9. Und natürlich wäre das jetzt zu viel, das alles zu lesen, sind auch viele bekannte Geschichten. Wir bleiben bei der von Patrick eingangs gelesenen Stelle 1. Könige 16, 29 bis 33. Ahab wurde König. Was hat er gemacht? Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und dann heißt es, war es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Und jetzt wissen wir, was Jerobeam getan hat. Und dass Ahab vehement schlimmer war. Was hat Ahab getan? Ahab hat die Tochter eines Götzenpriesters zur Frau genommen, die Isebel, die tatkräftige Tochter dieses Königs Etbal von Sidon. Etbal, er brachte die beiden Königreiche durch die Hochzeit seiner Tochter mit Ahab zusammen. Und was war dabei das verbindende Element? Wie kam es zu dieser Zusammenkunft, zu dieser Verbindung? Und das verrät uns der Name Etbal. Das heißt nämlich mit Baal. Wir können sagen, mit Baal verbunden. Baal ist mit ihm. Und das zeigt diese Verbindung zu diesem kananitischen Gott. Und so wird der Ahab zum Baalsdienst gezogen. Und nun stellt sich uns natürlich die Frage, ja, aber warum war Ahab so viel schlimmer als Jerobeam? Ich meine, die goldenen Kälber waren jetzt ja auch nicht, das waren ja auch nicht gut. Warum? Ist eigentlich so etwas wie die Kernfrage. Nun zunächst mal allgemein gehalten oder können wir doch festhalten, unter Ahab wurde das, was Jerobeam angefangen hat, so richtig offiziell. Ahab hat das auf die Spitze getrieben. Er hat so ganz offiziell die Verehrung fremder Götter in Israel eingeführt. Und das hat von nun an bedeutet, Kampf zwischen dem lebendigen Gott und Baal. Aber worin wird das jetzt für uns sichtbar, dieses Verstaatlichen, könnten wir sagen? Nun, was wurde damals, als die Exilanten unter Esra und Nehemia zurückkamen, was wurde zuerst gebaut bei der Wiederherstellung Jerusalems damals? Zuerst wurde der Tempel gebaut. Israel soll eine Theokratie sein. Und das zeigt diesen staatlichen Aspekt. Unter Ahab wurde dieser Baal-Tempel gebaut, einen Altar des Baal, ein Bild der Aschera. Und das führt uns zur nächsten Frage. Ja, Baal scheint nun jetzt wesentlich schlimmer zu sein als alle anderen Götzen. Aber warum? Was könnte der Grund sein? Wer ist dieser Baal? Und vergessen wir dahinter die finsteren Mächte nicht. Dieses Wirken müssen wir beim Bibelstudium unbedingt immer einfließen lassen. Aber wer ist dieser Baal? Baal ist der Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Er wurde als Himmelsgott verehrt. Der hat Regen gebracht, angeblich. Der hat die Erde somit fruchtbar gemacht. Und diese Rolle hat ihn zu einer zentralen Figur in der Landwirtschaft gemacht. Und das heißt automatisch zu einer zentralen Figur täglicher Bedürfnisse. Wir sind und bleiben Nefesh. Merken wir etwas? Baal ist der, der alles schenkt, der Regen gibt, der Nahrung gibt, der Versorger. Meine Lieben, der Teufel beansprucht somit, der Geber all der Segnungen Gottes zu sein. Gottes Wirken wird somit in Lug und Betrug auf Satan übertragen. Und dieser Baal verschleiert somit den Blick auf den Schöpfer, der alles meisterlich geschaffen hat und der alles in aller Treue am Leben erhält. Und des Weiteren haben wir gelesen, Ahab hat ein Aschera-Standbild errichtet. Wer war diese Aschera? Es war ebenfalls eine Fruchtbarkeitsgöttin in dieser kananitischen Religion. Sie wurde oftmals als Gemahlin von Baal betrachtet, als Fruchtbarkeitsgöttin, als Muttergöttin. Ihr wurden auch Schutzaspekte zugeschrieben. Ja, meine Lieben, zu Ende gedacht, Schutz von Familie. Aber in welchen Händen liegt das? Was bedeutet Schutz? Ja, Schutz hat mit Sicherheit zu tun. Schutz hat mit Lebensverlängerung zu tun, mit Zeitverlängerung. In welchen Händen liegt das allein? Psalm 31,16. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. In einem Vers. Wir können keine Elle zu unserem Leben in der Länge dazufügen. In deiner Hand steht meine Zeit und rette mich aus der Hand meiner Feinde. Auch der Schutz liegt in Gottes Hand. Also Baal und Aschera wurden die komplette Versorgung, der Schutz und die Geborgenheit der Menschen zugeschrieben. Und nun haben wir eingangs gelesen, Gott ließ sich in dieser dunklen Zeit 7000 übrig von denen, deren Mund den Baal nicht geküsst hat. 1. Könige 19,18. Was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es, die Masse hat den Baal geküsst. Für was steht ein Kuss? Ein Kuss ist das Zeichen, haben wir gestern an der Hochzeit wieder so schön gesehen, der innigsten Verbindung überhaupt. Der Kuss ist ein Zeichen für das Einssein. Der Kuss ist ein Zeichen der gegenseitigen Abhängigkeit. Und das brachte im Übrigen ja damals, wenn wir in den paulinischen Briefen lesen, vom heiligen Bruderkuss, von dem wir ja wahrscheinlich oder viele von uns froh sind, dass wir ihn nicht praktizieren. Aber der wollte doch genau das zum Ausdruck bringen. Der Leib Christi, alle miteinander verbunden, alle abhängig voneinander, alle trotz Unterschiedlichkeit eins, ein Leib unseres Herrn Jesus. Die Masse damals hat den Baal geküsst. Sie haben sich abhängig gemacht vom Baal. Sie haben sich eins gemacht mit ihm. Und deshalb ist dieser Baal so schlimm, weil dieser angeblich die Nefesh versorgen kann. Und was ist überhaupt das größte Bedürfnis der Menschen? Auch das will doch der wahre und lebendige Gott stillen. Das Bedürfnis nach Erlösung. Mit seiner unaussprechlichen Gabe, Christus, dem wahren Brot des Lebens. Jesus sagt, nur durch mich führt der Weg zum Vater im Himmel. Und nun, wen sollen die Menschen küssen? Nicht den Baal. Mit wem sollen sie sich eins machen? Bei wem sollen sie sich bergen? Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zornen brennen? Wohl allen, die sich bei ihm oder bergen bei ihm. Berge dich bei Jesus. Suche Schutz bei Jesus. Suche Versorgung bei Jesus. Das ist doch die Devise. Und alles andere ist sowieso eine absolute Realitätsverweigerung. Sich bei Jesus bergen. Ernst Modersohn hat einmal geschrieben, ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Treuster Jesu, du bist mein. Drücke deinen süßen Jesu-Namen brennend in mein Herz hinein. Mit dir alles zu tun und alles lassen, in dir leben und in dir erblassen, das sei bis zur letzten Stund. Unser Wandel, unser Bund. Bergen bei Jesus. Ja, von Jerobeam über Ahab. Und wohin führt uns das letzten Endes? Und da sind wir beim letzten Punkt. Es führt uns in die Zeit der globalen Täuschung. Viertens, bis zur globalen Täuschung. Kennen Sie, kennst du diese Bilder? Da gibt es ja solche, bei denen wir uns konzentrieren, sie betrachten. Und obwohl sich eigentlich nichts bewegt, beginnen sich da zum Beispiel Räder zu drehen. Bilder mit optischer Täuschung, sie tricksen unser Hirn aus. In Wahrheit bewegt sich nichts. Und das ist eigentlich ein schönes Bild auf die Täuschung der kommenden Zeit. Aber nun, was heißt überhaupt Täuschung? Ein Rechtslexikon beschreibt es so, und das ist genau das, was wir in der Zukunft in riesigem Ausmaß vorfinden. Täuschung bedeutet, dass jemand eine andere Person dazu bringt, eine falsche Vorstellung von der Wirklichkeit zu haben. Eine falsche Vorstellung von der Wirklichkeit zu haben. Da dachten die Menschen unter Ahab, alles kommt von Baal. Ahab war mit Isabel verheiratet. Diese Ehe in gewisser Hinsicht, können wir ja sagen, steht für eine unheilige Verbindung zwischen politischer Macht und falscher Religion. Und die Hure Babylon sehen wir in Isabel ja irgendwie auch vorgeschattet oder angedeutet, die sich da den König Israels zu eigen macht für ihre Zwecke. Und Offenbarung 17, 18 sagt, sie treibt Könige an. Und da gäbe es nun viele Parallelen, die wir beleuchten können. Wir behalten einfach mal oder halten einfach mal fest, religiöse, politische und wirtschaftliche Mächte vereint, verworrend und täuschend. Wir haben bei Jerobeam gesehen, wie die Volksmasse zu diesem goldenen Kalb nach Dan rannte. Täuschung. Jerobeam hat gesagt, siehe, das sind deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Eine falsche Vorstellung von der Wirklichkeit. Und womöglich haben sie sich daran erinnert, an die Geschichten der Väter, die waren ja bekannt. Ja, stimmt, damals gab es ein Kalb. Ja, dann war das das, welches das Meer geteilt hat. Die Masse hat den Baal geküsst. Getäuscht sein heißt, und das sehen wir hier jetzt, dass die Menschen mit Inbrunst, mit Überzeugung geglaubt haben, und das wird im globalen Ausmaß sein, und zwar so, dass die Masse, die Mehrheit, die hassen wird, die das anders sehen. Blanker Hass. Und das ist ja dann rational nicht erklärbar, weil die Wirklichkeit eine ganz andere ist. Und ja, gewisses an Täuschung erleben wir heute mit und begegnen auch so diesen Gefühlen. Und nun wollen wir uns abschließen, bevor wir dann zum Schluss kommen, drei Bibelstellen ganz kurz beleuchten, in denen wir endzeitliche Täuschung vorfinden. Zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 24. Und vergessen wir auch, wenn wir das jetzt nicht mehr ansprechen, das Verdrängen Israels nicht. Das schwingt ja alles zusammen mit, weil Gott an Israel als der Treue erkennbar wird. Also das geht auch darum, Israel beiseite zu schieben, durch eben das, was auch in der Zukunft kommt, mit falschem Gott und allem, was wir jetzt uns anschauen. In Matthäus 24, Vers 24 sagt Jesus, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Einfach so vorweggegriffen, die Auserwählten, wenn möglich, zu verführen. Ich glaube, das zeigt uns, wie bestrebt Satan seine ganze Macht, die er erhält, ausschöpfen will, um, wenn möglich, das zu erreichen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass sie, aus meiner Sicht, diese Auserwählten des Volkes Israel, die wenigen Gläubigen aus den Nationen, da irgendwie verführen könnten. Aber der Satan ist bestrebt, um, wenn möglich, das zu schaffen. Und ich persönlich glaube, dass wir ja vor dieser Zeit entrückt werden. Aber wie viel wir erleben an Vorbereitung, wissen wir nicht. Und nun haben wir gesehen, in dieser zukünftigen Zeit, da werden die satanischen Verführungskünste das absolute Höchstmaß erreichen. Einen Stab zur Schlange werden lassen, das ist ein kleines, wissen wir, gab es schon. Selbst bei Feinden Gottes, die haben das geschafft. Aber hier wird, das wird ein absolutes Höchstmaß sein. Die Menschen meinen dann, dass dieser oder jener angebliche Christus tatsächlich der Messias, Jesus Christus ist. Die werden wohl vom einen zum anderen rennen und dann bei der absoluten Fälschung irgendwie ankommen. Und diese Täuschung wird dann unterstrichen durch Zeichen und Wunder. Ja, warum Zeichen und Wunder? Diese machen doch den Anschein, dass dieser oder jene angebliche Christus der Herr über die Gewalten ist. Und somit der, der alles gemacht hat. Und somit der, der alle Menschen mit ihren Bedürfnissen versorgen kann. Wo wir dann bei Baal wieder wären. Nun die zweite Stelle in 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, gibt sich als Gott aus. Falsche Christusse, falscher Gott. Und meine Lieben, hier das Wort Gott, hier steht Theos. Er gibt sich als den aus, dem alles untersteht. Wiederum, der alle Bedürfnisse stillen kann. Denken wir an Nebukadnezar, Daniel Kapitel 4, der in seiner Selbstherrlichkeit von sich selber träumt als Baum, unter dem alle Tiere Nahrung finden. Genau ein Bild auf das, der Versorger von allem. Der Teufel, er will die Verehrung haben. Vielleicht hier an dieser Stelle auch kurz für uns, wenn wir schon bei sich selber zu Gott machen sind. Haben wir uns schon einmal überlegt, weshalb Habsucht Götzendienst ist? Bei einer anderen Sünde steht das ja so nicht. Weshalb ist das eigentlich so? Kolosser 3, Vers 5. Ich glaube, weil wir Menschen, wenn wir habsüchtig sind, und ich glaube, wir kennen das alle, also ich kenne das auch aus meinem Leben, man hat ja so seine Spleens in gewissen Zeiten, und wenn wir das und dieses unbedingt haben, ich glaube, es ist Götzendienst, weil wir Menschen uns dann ja selber eigentlich zu Gott machen. Im Versuch, unsere Gelüste selber zu stillen. Wir meinen in dem Moment, uns selber all das geben zu können, was wir gerade wollen und von dem wir meinen, dass es jetzt gerade das Beste für uns ist und dass all das auch in unserer Macht steht. Und ich glaube, das ist das, was Habsucht eben zum Götzendienst macht. Aber das Schöne ist, das muss uns nicht gefangen nehmen. Gott versorgt stets mit dem individuell, was ein jeder braucht. Und ja, der eine hat mehr und der andere hat weniger. Aber Gott macht keine Fehler. Wir sind seine Kinder und er weiß doch sehr wohl, seine eigenen Kinder zu versorgen. Und das Schöne ist ja in all den Geschichten, auch mit Elia, damals erkennen wir das schon. Elia wurde von Gott versorgt durch einen Raben am Bach Krit. Also selbst ein unreines Tier ist Gott dienlich, um die Seinen zu versorgen. Oder später dann die Witwe von Zarpat, die hatte ja selber nichts mehr. Für unseren lebendigen Gott kein Problem. Das Schöne bei Gott ist, er täuscht und enttäuscht dich und mich niemals. Und das führt uns zur dritten und letzten Stelle, und da sind wir dann auch schon beim Abschluss. 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 und 10. Ihm, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Eben, lassen wir die Wahrheit zu oder verdrängen wir sie? Also wir sehen hier in diesem Vers, wer hinter jeder Täuschung steckt, aufgrund der Wirkung des Satans. Hinter jeder Täuschung steckt der Teufel. Und das wird absolut gewaltig werden. Also wenn wir das lesen, alle betrügerischen Kräfte, alle Zeichen und Wunder, aller Verführung der Ungerechtigkeit. Meine Lieben, damals auf dem Berg Karmel war es den Baalspriestern nicht möglich, Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Aber dann, Offenbarung Kapitel 13, da wird das eine Tier das schaffen. Da wird Feuer aus dem Himmel regnen. Und es wird dem einen Tier sogar gelingen, diesem Bild einen Geist zu verleihen. Und es zum Sprechen zu bringen. Und da reicht mir KI, wie es heute ist, noch bei Weitem nicht. Einen Geist verleihen, meine Lieben. Wir können eigentlich sagen, in gewisser Hinsicht, Leben schenken, das ist dann die Krönung aller Verführung. Und die Leute werden massenhaft glauben, anbeten, die Treue des Erhaltens und Versorgens getäuscht in Satan sehen und ihm dafür danken. Offenbarung Kapitel 13, wer nicht anbetet, wird getötet. Da wird Isabel los sein. Und wir kennen es ja, wer anbetet, hat zu essen, zu trinken, kann verkaufen und kaufen. Es geht um Bedürfnisstillung. Der Teufel will die Verehrung des Menschen. Und deshalb hat Israel, Jesus, keinen Platz. Deshalb wird die Täuschung erst wann beendet? Wenn Christus wiederkommt. Auf einen Schlag bringt das Licht ins Geschehen. Und es wird für alle ersichtlich werden, wer der wahre Segensbringer ist. Als ich jetzt mit Hendrik auf der Tournee war, da kam in Bad Hersfeld ein älterer Bruder, der ist jetzt 96 Jahre alt, kam auf mich zu. Und er hat mir gesagt, er könne sich damals als kleiner Junge sehr gut an die Hitlerzeit erinnern. Und wie auch seine Eltern da geglaubt haben. Der Hitler hat ja sich als Messias gezeigt und eben der Bedürfnisse stillt, der Arbeitsstellen schafft. Und dann hat er mir erzählt, wie das gewesen ist, als die ganze Täuschung als Täuschung entlarvt wurde. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr wärt oder ich wäre so getäuscht worden. Der Moment, wo man das merkt, ist ein absolut schauderhaft. Und deshalb werden sich die Menschen an die Brust schlagen, wenn Jesus zurückkommt. Die Täuschung fliegt auf, wenn er auf den Wolken des Himmels daherschreitet in ganzer Macht und Herrlichkeit. Und eben nun zum Schluss. Wir haben jetzt gesehen und erleben es auch heute persönlich in ihrem Leben, vielleicht auch ganz drastisch persönliche Schicksale, traurige Situationen. Es gibt zukünftig eben bei dir, bei mir vielleicht viele schwarze Punkte im Leben. Fehler anderer, Negatives, Täuschungen, Enttäuschungen. Gerrit Setzer fragte in seiner Andacht, musst auch du deinen Blick neu ausrichten, um inmitten des Bösen das Gute zu erspähen? Ein Stück weißes Papier wäre nun, wir können den lebendigen Gott um etwas bitten. Stellt euch das einmal vor. Wir haben das Vorrecht, den lebendigen Gott um Dinge bitten zu können. In den dunkelsten Zeiten, das bleibt uns. Und ich weiß, das Bitten bekommt ja manchmal einen negativen Anstrich, wenn wir so miteinander sprechen, weil Gott ist ja kein Automat. Und wir sollen doch viel mehr danken. Ja, aber ist es uns bewusst, dass durch das Bitten der lebendige Gott geehrt wird? Was geschieht nämlich in dem Moment, wenn wir Gott um etwas bitten? Wir ordnen ihn dort ein, wo er hingehört. Den wahren und einzigen Himmelsgott, der über alles verfügt und uns alles gibt, was wir brauchen. Weißes Papier, wir können erspähen, wie wunderbar ein jeder von uns gemacht ist. Wir können Gott dafür danken. Viele wollen Gott sehen und vergessen völlig, sich dabei selber zu betrachten. Eben, ich war ja neulich im Militärdienst mit diesem Akademiker und der hat immer wieder Fragen gestellt. Der ging dann auch auf die Webseite des Mitternachtsrufs immer wieder und hat gefragt, ja, was ist das? Wie definierst du Endzeit? Wer ist das? Das ist ja ein Araber. Wie kommt das? Er hat alles angeschaut und immer wieder gefragt. Und einmal, als er dann von der Toilette zurückkam, habe ich ihm gefragt, du, wenn wir jetzt einfach nicht von Gott reden, reden wir einfach von Intelligenz. Es muss doch etwas geben, eine Intelligenz, die in dir drin das alles so und richtig verkabelt hat, dass der Toilettengang von eben so reibungslos verlaufen ist. Ja, meine Lieben, wir können erspähen, wie Gott uns in seiner Liebe umsorgt, in den kleinen Dingen des Alltags, wie er uns all das Nötige im Leben darreicht, was wir benötigen. Er ist treu. Amen. Ja, ich darf zum Abschluss dieser Botschaft nochmals kurz beten und dann singen wir noch das Schlusslied. Ja, Vater im Himmel, wir können ja nur staunen, Herr, über deine Liebe, wie du getrieben von deiner Liebe dir Lebewesen erschaffst, umgedrängt von deiner Liebe wiederum diese Bedürfnisse zu stillen und dich als der liebende Gott zu erweisen und zu zeigen. Ach Herr, das bewegt mein Herz zutiefst und es bewegt mein Herz auch und stimmt das auch traurig zu sehen, wie das zunichte gemacht werden soll, Herr. Durch Baal, durch die Entwicklungen der Zeit, durch die Täuschungen am Ende, Herr, wie das verdunkelt werden soll, den Menschen unkenntlich gemacht werden soll, Herr, und sie dann tatsächlich den Falschen anbeten werden. Aber wie wunderbar ist es, dass du es uns geschenkt hast, dass wir den lebendigen, den wahren Sohn, deine unaussprechliche Gabe küssen dürfen, dass wir eins sind mit ihm, dass wir in ihm sind, in ihn hineingetauft, Herr. Ach, das ist alles oftmals so ein unterschätztes Privileg, Herr. Es ist doch unsere ganze Identifikation. Und ich will dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, einem jeden von uns, dass wir dich, den großen Gott, in den kleinen Dingen immer wieder entdecken, dass wir immer wieder dafür danken, aber dass wir auch immer wieder dich bitten, Herr, weil wir wissen, es kommt alles aus deinen Händen, alles. Und dafür danken wir dir, dass wir ja vielleicht auch trotz Nöten in unserem Leben dennoch auch an vielen Punkten deine Treue bestaunen dürfen, Herr, und wie du auch durch Nöte hindurchträgst. Lass doch das ermutigen, lass das stärken, Herr. Du sollst gelobt und gepriesen sein. Du bist der treue Gott, du bist der treue Hirte. Amen.